Gut, gehen wir's an. Sehr verehrte Damen und Herren, dass Sie sehr herzlich begrüßen im Kepler Salon. Sehr schön, dass so viele gekommen sind, auch viele neue Gäste und viele junge Gesichter sehe ich. Das ist ausgezeichnet. Bevor wir loslegen, ein paar kurze Mitteilungen. Erstens, der freie Eintritt dieses Kepler Salons basiert natürlich auf den entsprechenden Sponsoren. Werden Sie deshalb, um sich hier vielleicht dankbar zu zeigen, Mitglied bei den Freunden des Kepler Salons, eine tolle Organisation, die diesen Salon seit vielen Jahren am Leben erhält und da geht echt was weiter. Wenn Sie Durst haben, gehen Sie an die Bar, die betreibt der Kepler Salon seit neuestem selbst und man darf dort mit Spenden sein Getränk bezahlen und auch das geht, wenn Überschüsse da sind, an die Freunde des Kepler Salons. Also auch das eine tolle Sache. Wenn wir nachher diskutieren, noch ein kleiner Ordnungssatz, dann bitte warten Sie, bis Sie das Mikrofon von unserem bezaubernden Assistenten bekommen haben. Und dann haben wir das nämlich gesichert, Audio für unsere Webseite und auch für unsere Übertragung auf DorfTV. Danke fürs Filmen. Ja, mein Name ist Klaus Puttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und habe eine Kolumne über Fehler. Also ich darf die Böcke, die unsere Kollegen schießen, dann einmal in der Woche ein bisschen heiter bis kritisch betrachten. Und aus diesem Grund freut es mich natürlich ganz besonders, heute jemanden begrüßen zu dürfen, dessen Thema Fehler ist, Errorista Claudia Nowak. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich darf Claudia Nowak kurz vorstellen. Sie war für die Europäische Kommission tätig. Sie ist Juristin. Sie war auch für das österreichische Parlament tätig in Rechtsanwaltskanzleien in Brüssel und Wien. Sie absolvierte nach ihrem Studium auch eine Coach-Ausbildung und ein Masterstudium in Krems. Da ging es um PR und strategische Kommunikation. Sie ist Kuratorin, sie ist Moderatorin, unter anderem auch für die NGO TEDx Linz. Das ist eine internationale Ideenkonferenz. Sie fotografiert analog noch und unterhält einen Blog. Das heißt, Kommunikation und Kreativität und Innovation, das sind ihre Spielwiesen und die Fehler, die da darauf gemacht werden. Das sieht sie, die sieht sie als Potenzial für Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Frau Nowak hält heute ein Plädoyer für eine offene Fehlerkultur. Und das war's von mir. Bitte sehr.
Danke sehr. Vielleicht fragen Sie sich, was will eine Juristin uns über einen offenen Umgang mit Fehlern erzählen? Die Juristen, die Juristinnen, die Rechtsabteilungen, die Anwaltskanzleien, die sind ja diesbezüglich eigentlich so die Allerschlimmsten, was Risikoaffinität betrifft und was sozusagen den Mut betrifft, was Neues auszuprobieren und Risiken einzugehen. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten und eine neue Idee, eine neue Geschäftsidee, eine neue Projektidee der Rechtsabteilung vorstellen und das erste Wort Nein ist, auf keinen Fall. Oder zu einer Anwaltskanzlei gehen und die zuerst sagt, beziehungsweise in einem 40-seitigen Rechtsgutachten, wo am Ende natürlich die Haftung ausgeschlossen wird, auf alle möglichen Haftungspotenziale hingewiesen wird, auf Klagmöglichkeiten und genau, alle möglichen riesigen Genehmigungen. Also sprich, ich war sehr gut ausgebildet. Ich war auch in meinem Job recht gut bezahlt für das, dass ich tatsächlich eine reine Spielverderberin war. Und irgendwann war das Frustrationsniveau sehr hoch, weil immer wieder, wenn wer zu mir herkommen ist und freudestrahlend irgendwelche Ideen, sei es jetzt Projektideen, Geschäftsideen, Ideen für Unternehmensgründungen, so in dieser Anfangseuphorie präsentiert hat und nachdem ihm dann quasi mein rechtliches Statement dazu abgegeben habe, ist so das Gesicht nach und nach so in sich zusammengefallen und die anfängliche Euphorie war eigentlich tot. Und ich glaube, dass zum gewissen Grad in jedem von Ihnen so ein bisschen eine kleine Rechtsanwältin, ein kleiner Rechtsanwalt steckt, der, wenn auf der einen Seite die Euphorie und die Risikofreude und die Abenteuerlust und diese quasi, in der Businesswelt nennen wir es die Innovationskraft oder eine Kreativwelt, die Kreativität, aber es ist im Endeffekt immer diese gewisse Euphorie, dass man sich auf was Neues einlässt, dass man was probiert. Und dann kommt auf der anderen Seite der kleine Rechtsanwalt, die kleine Rechtsanwältin, die sagt, boah, aber da kann das und das passieren und an das müssen wir denken und alle diese Risiken. Also so gesehen habe ich quasi ein bisschen die Seite gewechselt von der Spielverderberin zur Errorista, die ermutigen will, Risiken einzugehen und dabei in Kauf zu nehmen, dass auch was passieren kann, dass auch Fehler geschehen können. In meiner Forschungsarbeit in Krems habe ich so eine Art Reise in die Welt der Fehler angetreten. Und da möchte ich gedanklich oder möchte Sie heute gedanklich mit auf die Reise nehmen. Und unsere Reisestationen werden einmal einerseits sein, wie Sie sich gehört am Anfang. Wir gehen, machen kurz einen Blick in die Geschichte. Wie kommt es, wie wir als Gesellschaft, als Individuen mit Fehlern umgehen? Einen kurzen Ausflug in die unterschiedlichen Kulturen, so wie es heute so ist in Europa, werden wir geprägt vom Westen, von den USA und von fernöstlichen Weisheiten aus dem fernen Osten. Und hacke dann kurz in unsere Psyche, da warne ich schon vor, das wird dann ein bisschen wehtun. Und dann belohne ich Sie aber mit 4 goldenen Regeln, wie wir einen neuen Umgang mit Fehlern vielleicht schon ab heute oder ab morgen etablieren können. Zum geschichtlichen Part, zoome jetzt ganz am Anfang der Entwicklung der Zeit der Aufklärung. So rund um 1700, der Startschuss in die menschliche Fehlbarkeit. Wir sind endlich vom Maßstab der göttlichen Unfehlbarkeit befreit worden. Und wir kennen den Spruch von Voltaire, Irren ist menschlich. Der zweite Teil von diesem Zitat, den finde ich fast nur spannender. Irren ist menschlich und die Toleranz ist die nötige Folge aus dieser Einsicht, dass wir menschlich fehlbare Wesen sind. Und somit dieser Appell an die Toleranz, dass wir eben mit dieser menschlichen Fehlbarkeit auch umgehen lernen. Ich zoome jetzt weiter in die Mitte des 20. Jahrhunderts, Höhepunkt der Industriegesellschaft, und wir ernten gerade die Früchte dieser Industrialisierung. Diese großen, perfekt eingetakteten Maschinen bringen uns ideale Produktionsgüter, perfekte Produktionsgüter, die wir uns als Konsumenten und Konsumentinnen zu leistbaren Preisen kaufen können und unseren Alltag erleichtern dadurch. Dafür braucht es natürlich perfekt eingetaktete Maschinen, die diese idealen Produkte herstellen. Die Maschinenmoral lautet, größtmögliche Perfektion und jede Abweichung bestmöglich verhindern. Fehler bestmöglich vermeiden. Jetzt haben wir gerade in einer irrsinnig spannenden Transformation zwischen dieser Industriegesellschaft, sage ich mal, oder diesem Credo der Industrialisierung und in die neue Welt oder in die ja teilweise ja wir schon alle mitbekommen und spüren, Ideengesellschaft, Wissensgesellschaft, wo eine Idee an sich auf einmal zu einem irrsinnig wertvollen Wirtschaftsgut wird. Ich finde Tesla und VW da ganz ein spannendes Beispiel und habe mir die Zahlen angeschaut. Also egal, was jetzt rund um Tesla und Elon Musk gerade teilweise auch polarisierend sicher thematisiert wird, aber die Tatsache, dass letztes Jahr 2017 Tesla VW am Börsenwert, also der Börsenwert quasi höher, der Tesla-Börsenwert höher war als von VW. Ich habe mir die Zahlen aufgeschrieben, weil das ist meine persönliche Fehleranfälligkeit. Wahrscheinlich eh noch, aber ich habe jetzt das von 2017. BMW hat eben im Jahr davor, im Jahr davor 2016 2 Millionen Autos hergestellt. Tesla hat 84.000 hergestellt. BMW verdient jedes Jahr Milliarden. Tesla verbrennt jedes Jahr Milliarden. Und ich finde, es ist so aussagekräftig, wie ein Unternehmen das perfekt eingetaktete, ideal ablaufende Produktionsketten hat, wie BMW, und auf der anderen Seite ist Tesla, das ist einfach ein Visionär, eine Idee, und es zeigt, wie wertvoll eben solche Ideen geworden sind und wie wertvoll es ist, out of the box zu denken. Aber dass wir eben out of the box kommen, müssen wir raus aus diesen strukturierten, perfekt eingetakteten Mechanismen. Und in Bezug auf die Fehlerkultur ist es ganz spannend, weil in jeder Logik sozusagen ist ein offener Umgang mit Fehlern gleich wichtig, nur die Motivationen sind unterschiedlich. Wir brauchen natürlich gut funktionierende Mechanismen und Abläufe, und in dieser Welt müssen wir aber über Fehler, sobald es geht, Bescheid wissen. Einerseits sinkt das die Fehlerkosten, wir wissen, es kostet immens viel Geld, so Fehler wieder sozusagen auszumerzen, wieder so gut wie es geht hinzubiegen, dass es wieder Fehler wieder rückgängig gemacht werden und die Fehler folgen. Und andererseits muss man sobald es geht über die Fehler Bescheid wissen, damit sie sich nicht aufs Endprodukt auswirken oder so nicht im Produktionsprozess weitergetragen werden, die Fehler, sondern ganz am Anfang so gut es geht eben gestoppt werden. Und die Motivation in der Logik einer Ideengesellschaft ist eine andere, aber es ist genauso wichtig. Wir brauchen einen Rahmen, dass wir kreative Prozesse etablieren. Wir brauchen ein Trial-and-Error-Verfahren, also ein Safe Space, irgendwann einen sicheren Ort, wo wir uns versuchen können, hinfallen können, scheitern können, was Neues ausprobieren. Und da muss ich eben raus aus dieser perfekt eingetakteten Box. Da brauche ich diesen kreativen Freiraum. Und genau dort muss ich scheitern können. Es ist immer eine Frage der Kultur, wie wir mit Fehlern umgehen. Und somit mag ich zuerst einen Ausflug machen in die USA. Wir kennen es aus den Medien, Silicon Valley Dunstkreis, die Startup-Szene in den USA ist alles gerade sehr hip und wird sehr hoch gejubelt für diesen offenen Umgang des Scheiterns. Man kann Firmen an die Wand fahren, sage ich mal, und die nächste Geschäftsidee wird es dann. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Und ich möchte diesbezüglich so ein bisschen einen kritischen Punkt aus europäischer Sicht bringen und einen Punkt der Begeisterung, wo ich etwas finde, dass man uns aus den USA mitnehmen soll. Das eine ist der positive Aspekt, der mich sehr fasziniert, das habe ich selber vor allem in Anwaltskanzleien, wenn es darum gegangen ist, Unternehmensgründungen, Startups finanziert zu bekommen, immer wieder miterlebt habe. Wenn eine Person einmal in Insolvenz war und für ein neues Projekt, eine neue Geschäftsidee, eine Bankfinanzierung bekommen will, dann hat die quasi keine Chance. Oder die Bedingungen, die Sicherungen, die verlangt werden von der Bank, die sind so hoch und genau diese Sicherheiten hast du in dem Moment einfach nicht. Und diese Kreditwürdigkeit, finde ich, sagt da ganz viel aus, wie viel Wert geben wir einer Person in einer Gesellschaft, die schon einmal unter Anführungszeichen gescheitert ist. Wobei ich fragwürdig finde, ob man überhaupt insolvent als Scheitern beurteilen kann. Aber die Tatsache in einer Insolvenz ist in den USA oft sogar der Motivator, dass die Finanzierung bekommen. Und das finde ich so irrsinnig spannend. In den USA, du kriegst nicht das Geld nachgeschmissen. Ja, nimm und probierst du zum 10. Mal. Natürlich wird man gechallenged. Und man wird gechallenged auf das negative Wissen. Und das negative Wissen kennen wir aus der Pädagogik. Das ist das Wissen, wie was nicht funktioniert, wie was nicht geht. Und das ist irrsinnig wertvoll, dieses Wissen. Und dieses Wissen will geschätzt werden. Und somit finde ich, könnte man uns so ein bisschen diesen sportlicheren Umgang von den USA in Bezug auf diese Kreditwürdigkeit, in Bezug auf das, man steht wieder auf und probiert es noch einmal mitnehmen. Der Punkt, den ich so ein bisschen kritisch sehe, ist in den USA, ist es so, it's okay to fail. Also es ist okay, wenn man mal hinfliegt, man kriegt dann das High Five und nice try, try again. Aber wenn man hinfliegt und nicht mehr aufsteht, dann ist es auf einmal nicht mehr okay. Also it's okay to fail, but it's not okay to quit. Und to quit ist es nicht mehr aufstehen, wenn man nicht mehr aus irgendeinem Grund aufstehen kann beim 10. Mal oder übertrieben, aber halt bei einigen Bauchflex, dann ist man in den USA sehr, sehr schnell in einem sozialen und gesellschaftlichen Out, viel schneller als bei uns. Und diese sozialstaatliche Solidarität oder dieser Spirit, der für uns in Mitteleuropa eigentlich selbstverständlich ist, ich finde, das ist ganz was Wertvolles und das darf man in dem Aspekt auf keinen Fall vergessen und in dieser Idealisierung nicht aus den Augen verlieren, dass das einen ganzen so einen hohen Wert hat, den wir da als Gesellschaft in uns haben. Genau. So viel zur Kehrseite dieser Medaille. Und jetzt nehme ich Sie mit aus der Reise von den USA nach Japan. Wir nehmen jetzt so diese sportlichen Turnschuhe aus den USA mit und wie es sich so schickt, importieren wir die fernöstliche Weisheit. Also nicht nur in den Yoga-Studios, wir machen das ja jetzt auch schon in der Business-Welt. Und das ist ganz interessant, weil egal welchen Artikel man liest, egal welches Buch man liest zum Thema Fehlerkultur, als Paradevorbild wird immer Japan genannt. Und da gibt es ja also das waren dann so diese Wirtschaftserfolge, die auf einmal so Japan auf der internationalen Bühne sichtbar gemacht hat und die ganze Welt auf Japan geschaut hat, was machen die, was wir nicht machen. Und die Fehlerkultur, deren Fehlerkultur ist erkannt worden als einer deren Erfolgsmerkmale. oder Gründe für deren Erfolge. Da gibt es das Prinzip Poker-Joke. Poker steht für unbeabsichtigte Fehler. Joke steht für die Verhinderung, Vermeidung. Es ist so, während in den USA so das Individuum im Vordergrund ist, ist in Japan so das Kollektiv im Vordergrund. Man will als Kollektiv lernen, Fehler verbessern und nicht so weniger quasi in die Schuld des Individuums, sondern mehr in die Lösungsfindung, sachliche Lösungsfindung des, des Kollektivs. Und da gibt es natürlich auch wieder eine Kehrseite der Medaille, wie wir wissen, dass diese Harmoniegesellschaft auch einen hohen Konformitätsdruck mit sich bringt. Den Aspekt der, der Sachlichkeit und dass man als Kollektiv aus den Individualfehlern lernen, als Kollektiv den Blick nach vorne und auf die Verbesserung richtet. Das finde ich etwas, was wir uns auf jeden Fall mitnehmen sollten. Aus Sicht der Krisenkommunikation, die, wo ich die besonders recht spannend gefunden habe in meiner Ausbildung, da geht es ja sehr stark um die externe Kommunikation. Und da gibt es ein Beispiel in den USA, in Japan, vielleicht können Sie sich noch erinnern, 2010, wie ein Bremsversagen oder ein vermeintliches Bremsversagen zu einer großen Anzahl von tödlichen Verkehrsunfällen geführt hat. Und der CEO, der Akio Toyoda, ist daraufhin in die USA, wo immer eine große Anzahl an Verkehrsunfällen passiert ist, in die USA zu einem Pressestatement. Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, was die Fehlerursache war. Also es war nur laut Medien, wir wissen, Medienurteil geht oft schneller als das Gerichtsurteil. Laut Medienurteil war das ein eindeutiges Produkt. Ich habe jetzt noch nichts am Schienbein gespürt.
Ich habe schon gesagt, milde ist mein zweiter Vorname.
Ah ja, genau. Und dementsprechend hat mich sein Pressestatement irrsinnig fasziniert. Er stellt sich in den USA hin und sagt, I take full responsibility for that. Und in dem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, was die Fehlursache war. Dann hat sich herausgestellt, ein paar sind gar nicht auf die Bremsen gestiegen, ein paar waren die Fußtackerl dann drunter gerutscht. Aber die Tatsache, dass sie als CEO hinstellt und sagt, I take full responsibility for that, wenn ich jetzt im Vergleich dazu von Japan 2010 in den Sommer 2018 nach Deutschland reise, zu den Kollegen, da ist gerade jemand beim Frühstück mit Handschellen abgeführt worden, wegen Verdunkelungsgefahr. Also Verdunkelungsgefahr ist ungefähr das krasseste Gegenteil von I take full responsibility for that. Und so gesehen überlasse ich jetzt Ihnen meine Präferenz, glaube ich, hören Sie heraus. In der Krisen-PR nennt man das die Salamitaktik. Sie kennen es vielleicht aus der Kindheit. Man gibt immer nur so viel zu, wie einem gerade nachgewiesen worden ist. Und genau, ist jetzt gerade recht in. Und wie liege ich denn in der Zeit?
Gut.
Okay. Das ist meine eigene Fehleranfälligkeit. Dann habe ich jetzt noch Zeit für den kurzen Ausschwank. Der hat nämlich im Manager-Magazin jetzt im Juli 2018 einen ganz spannenden Artikel gegeben, den ich eben empfehle. Da ist darum gegangen, eben auch, wie kann es dazu kommen, Thematik VW Audi. Und ein Aspekt war, dass von CEOs, von Führungskräften, so eine quasi ein Unfehlbarkeitsdogma abverlangt wird. Die werden wie Halbguru, wie Halbgötter, die vollen Gurus präsentiert und hochstilisiert. Und jetzt erinnert ihr sich daran, dass wir uns gerade in der Aufklärung vom Maßstab der göttlichen Unfehlbarkeit befreit haben und die werden uns auf einmal die unfehlbaren CEOs vor die Nase gesetzt. Wie passt das zusammen und wie kann ich eine konstruktive Fehlerkultur etablieren, wenn da so ein Halbgott vor mir sitzt, ein Unfehlbarer? Also aus diesen Ausflügen in die unterschiedlichen Kulturen würde ich sagen, wir nehmen uns die amerikanische Sportlichkeit mit, die Sachlichkeit und den Fokus auf das Kollektiv und die Lösungsorientiertheit aus Japan mit. Aus Deutschland nehmen wir uns jetzt weniger zur Zeit, aber ich glaube, die gehen auch mittlerweile, haben auch schon sehr viele Lerneffekte. Und hacken jetzt in die Psychologie. Was macht uns als Mensch aus? Warum haben wir so Angst vor Fehlern? Warum haben wir so Angst vor Fehlern? Also so Angst davor, dabei gesehen zu werden, Fehler zu machen. Was uns ausmacht, was uns alle eint, dieser Streben nach Anerkennung, dieser Streben nach Zugehörigkeit. Früher wollte man beim Tribe dabei sein und ja nicht aus dem Tribe ausgestoßen werden. Jetzt ist die Online-Community oder die Crowd. Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Ich will als Mensch persönlich angenommen werden. Ich will als Unternehmen, als Organisation, wie am Markt angenommen werden, mit meinen Dienstleistungen, mit meinen Produkten. Als Arbeitgeber will ich in diesem toughen War for Talents da draußen die besten Köpfe für mich gewinnen und als Arbeitgeber angenommen werden. Und das Gleiche natürlich auch als Arbeitgeberin, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin und möchte mit meinen Fähigkeiten angenommen werden. Und das Spannende ist, dass wir dabei wie selbstverständlich davon ausgehen, dass wir dafür, für diesen guten Ruf, den wir dafür brauchen, möglichst perfekt sein müssen, möglichst fehlerfrei sein müssen, makellos. Wir leben in einer Zeit von makellosen Gesichtern, makellosen Unternehmenswebsites, makellosen Corporate Identities. Und jetzt erinnert ihr sich daran, dass wir vor ein paar Wochen das international renommierte ASO Elektroniker Festival gefeiert haben, mit dem Untertitel Die Kunst der Imperfektion. Dass in fast jeder Großstadt mittlerweile Fuck-Up-Nights der totale Erfolg sind und das Konferenzformat, wer es nicht kennt, das ist ein Format, wo quasi Menschen auf die Bühne gebeten werden, damit sie über ihre Scheitererfolge berichten. Und sie werden dafür bejubelt, dass sie gescheitert sind und die erzählen da stolz auf der Bühne, was falsch gemacht haben. Und in ganz vielen Wirtschaftsmagazinen liest man jetzt ständig ganz viele Cover-Stories über CEOs, die über ihre Scheitern berichten und hin und her. Und jetzt frage ich mich, ist das jetzt auf einmal hip und auf einmal ganz toll, dass wir Fehler machen? Ich befürchte, es ist nämlich nur so lange hip, bis wir den eigenen Fehler am eigenen Arbeitsplatz entdecken. Wenn wir ein falsches Teil eingebaut haben, das Produkt ist schon beim Kunden, wenn wir eine falsche Rechtsauskunft gegeben hat, gerade dem CEO von irgendeinem großen Unternehmen ein Rechtsgutachten geschickt hat und 3 Minuten später drauf kommt, man hat ein wichtiges OGH-Urteil vergessen. Man hat sich beim Budget verrechnet oder sonst irgendeine strategische, größere Fehlentscheidung getroffen. Und in dem Moment, in dem wir auf das draufkommen, das haben wir überhaupt nicht hip, oder geht es nur mir so, da fühlen wir uns eigentlich so verletzlich, wie es nur irgendwie geht. Und da gibt es jemanden, der da genau in dieser Moment, wo wir das spüren, dass wir diesen Fehler gemacht haben, der Moment, den wir im Bauch spüren oder sonst irgendwo, wo uns die Schamesröte ins Gesicht kommt, das, was wir in dem Moment verspüren, ist eine der ältesten Emotionen, die es in uns gibt. Das ist die Scham. Und zu diesem Thema gibt es eine ganz, ganz spannende Sozialforscherin in den USA, die Brené Brown an der University of Houston, Texas. Und die forscht da seit 20 Jahren im Bereich Scham, im Bereich Verletzlichkeit, hat tausende von Interviews geführt, hackt da richtig rein. Und nach Brené Brown ist die Scham die Angst vor Ausgrenzung. Die Angst, dass wir irgendeinem Ideal nicht entsprechen. Dass wir ein Ziel nicht erreicht haben, dass wir irgendeinem Standard nicht gerecht werden oder nicht erreicht haben und dass erkannt wird, dass wir fehlerhaft sind. Und sie hat einen TED-Talk gehalten mit dem Titel Die Kraft der Verletzlichkeit, lege ich jedem ans Herz. Und der ist über 35 Millionen Mal angeschaut worden. Einer der beliebtesten TED-Talks aller Zeiten. Und die Tatsache, dass wir einerseits in dieser perfekten Welt leben oder vermeintlich perfekten, inszenierten Welt und auf der anderen Seite schauen sich 35 Millionen Menschen diesen TED-Talk an, wo es um die Kraft der Verletzlichkeit geht, heißt für mich, dass das Thema brodelt. Da steckt eine irrsinnige Sehnsucht in den Menschen.
Vielleicht erklär mal kurz, was TED heißt.
TED ist eine internationale Ideenkonferenz, das steht für Technology Entertainment Design. Ursprünglich ist aber jetzt mittlerweile ein Format, wo ganz viele gesellschaftspolitische, soziale, kulturelle Aspekte in Vorträgen sehr pointiert, würde ich mal sagen, vor dem Publikum präsentiert werden. Und diese Vorträge, die dürfen nicht länger als 18 Minuten sein, werden ja auf YouTube gestellt oder auf diese TED-Seite. Und somit ist das quasi fast ein neues Bildungsinstrument geworden. Also es gibt Unis, die mittlerweile Bücher empfehlen zu lesen und dann eine Liste von TED-Vorträgen empfehlen, weil das einfach die totalen Experten in 18 Minuten ihr Wissen so runter also sozusagen auf die Essenz destillieren und da gehört eben die Brené Brown dazu, die.
Wir haben jetzt 8 Minuten.
Okay. Das passt dir. Also, Seite 5, Seite 6. Was braucht man, um unsere Angst zu überwinden? Mut. Und dazu eine kurze Anekdote. Weil, dass wir mutig sein, wir wissen es, zuerst müssen wir mal bei uns selbst anfangen. Das ist der Part, der ein bisschen wehtut, weil das wollen wir alle natürlich nicht hören und wissen, dass man das an uns selber anfängt, in einem Team, in einer Familie. Wie gehe ich mit meinen eigenen Fehlern um? Wie kommuniziere ich das Erkennen von meinen eigenen Fehlern? Kommuniziere es so, dass ich dann dem anderen auf seinen Fehler hinweise, um von meinen abzulenken? Funktioniert in der Ehe immer wieder ganz gut. Und oder schaffe ich eine Atmosphäre von Vertrauen, wo eben keine Angst besteht? Und diese Anekdote ist von einer renommierten Kunstuniversität in den USA. Und da ist der Professor am Anfang des Semesters die Keramikkünstler oder Tonkünstler in das Atelier gegangen und hat gesagt, so, die Gruppe wird jetzt in zwei Hälften unterteilt. Da gibt's die erste Hälfte, die muss am Ende vom Semester den perfekten Topf getöpfert haben. Es muss nur einer sein, aber der muss perfekt sein. Und die andere Gruppe hat den Auftrag gekriegt, so viele Töpfe, wie es nur irgendwie geht. Er wird das mit der Waage dann wiegen und die meisten Töpfe. Und das Semester vergeht, er kommt dann am letzten Tag des Semesters mit der Waage und was glauben Sie, in welcher Gruppe der perfekte Topf entstanden ist? In der Gruppe, wo, genau, die haben ständig gewerkt und das war der perfekte Topf. Was war in der Gruppe, wo der Druck war, er muss perfekt sein? Da ist nur so ein vertrocknetes Haufen Ton gelegen und die perfekten abstrakten Theorien, aber kein einziger Topf. Und wir brauchen eine Atmosphäre, wo wir diesen Mut haben können, dass wir das probieren und dass wir einfach ins Schaffen und ins Tun kommen können und nicht die Angst haben müssen, dass es jetzt perfekt sein muss. Ich hätte jetzt noch eine andere Anekdote. Jetzt überlege ich gerade, wie viele Minuten habe ich jetzt noch?
Fünf.
Das haben wir gedacht, fünf. Dann geht es wieder. Und zwar, also die ist am ersten Moment, glaubt man, was erzählt es denn jetzt, aber. Und zwar diese Anekdote über den Genghis Khan. Wir kennen ihn, einer der größten, nicht der Don Juan, einer der größten Eroberer der Welt, der ein riesiges Reich aufgebaut hat. Mit seinen mutigen und seinen erfolgreichen Kriegern. Und eines der Erfolgsgeheimnisse für sein riesiges Territorium und warum seine Krieger so gut in der Schlacht waren, war, dass sie die vor jeder Schlacht 16 Stunden massiert haben. Das muss man geben. Da gibt es eine eigene Massagetechnik, das kann man recherchieren, die hat einen eigenen Namen, den ich jetzt vergessen habe. Und wann die von der Schlacht zurückgekommen sind, die sind ja meistens zurückgekommen, weil sie so erfolgreich waren, haben sie die wieder 16 Stunden selbst massiert. Jetzt muss ich mir geben, 32 Stunden Selbstmassage. Und was ich so damit sagen will, ist, natürlich ist unser Alltag jetzt kein Schlacht mit dem Genghis Khan, aber wir kommen immer wieder in Momente, in Situationen, wo wir herausgefordert sind, wo wir Mut brauchen, wo wir an unserer Grenze sind und außerhalb von unserer Komfortzone. Und diese Selbstmassage ist in Wahrheit ist eine Aufarbeitung von negativen Bildern. Ängste rausarbeiten aus dem Körper. Und ich weiß, ich habe jetzt eben nicht 16 Stunden für diese Massagezeit, aber ich möchte uns irgendwie dazu animieren und immer wieder daran erinnern, wie wichtig diese Selbstreflexion ist und diese Ehrlichkeit mit sich selber, bei sich selber mal anzufangen, um eben eine gewisse Kultur etablieren zu können. Und die Kultur fängt immer bei uns Menschen an, weil man kann irrsinnig schnell ein teures Fehlermanagementsystem zukaufen. Man kann irrsinnig schnell die perfekten Unternehmenswerte ausformulieren und Mission Statements ausformulieren. Aber wir Menschen ob in einer Familie oder in einer Organisation, am Unternehmen, wir fangen damit an. Und wir fangen vor allem bei uns selber an. Und dementsprechend würde ich sagen, haben es wir selbst in der Hand, wie wir mit unseren Fehlern und den Fehlern von anderen umgehen. Und dazu eine kleine Spielerei. Aha, ich habe die 4 goldenen Regeln vergessen. Okay, die mache ich jetzt mal schnell. Ich habe das jetzt echt nicht inszeniert, um Fehler da zu präsentieren. Ich habe es wirklich vergessen.
Du wirst darüber jetzt einmal großmütig hinwegschauen. Ja. Aber bitten um einen Zeitraffer.
Ja. Nein, total. Ich bin eh froh, wenn wir da schnell durchgehen. Ach, das, ja eben, das habe ich jetzt gut vorbereitet, dass ihr da Toleranz aufbaut. Die 4 goldenen Regeln. Sachlich statt emotional, wir haben schon ein bisschen aus Japan mitgenommen. Und zwar, wir kennen das, es brodelt in uns, wenn wir den Fehler erkennen, oder bei anderen oder bei uns selber. Emotion rausnehmen und man kann ganz sachlich drüber reden. Wir sind halt so geprägt mit diesem Thema Schuld, mit dem Aufladen von Schulden. Der ist schuld, die ist schuld, ich fühle mich schuldig. Aber ich würde sagen, wir lassen einmal dieses Konzept Schuld einfach Vergangenheit sein und schauen einfach auf die Tatsachen, was ist passiert, wie können wir es in Zukunft vermeiden und wie können wir das, was jetzt passiert ist, wieder gut machen. Das wird jetzt sachlich statt emotional. Ursachen statt Schuldige, da wären wir wieder. Nicht der Fokus auf die Person, sondern der Fokus auf die Sache. Was war die Ursache und nicht wer war der Schuldige. Die Lösung statt der Strafe. Wir sind einfach vom Konzept der Bestrafung so geprägt von der Kindheit schon an. Schlagen wir doch lieber Verbesserungen vor, anstatt dass wir draufschauen, wen wir hängen lassen für den Fehler. Also welchen Hangman wir da brauchen. Ja, und dann, ganz schwierig, ich kenne das selber, im Alltag, im Berufsalltag reden wir miteinander und nicht übereinander. Ihr kennt es, die Person, die gerade nicht da im Raum ist, über die wird geredet. Gehen wir lieber direkt aufeinander zu und sagen, was ist da denn da passiert? Anstatt, was der gleich, was die gemacht hat oder was der gemacht hat. Also dieses immer wieder uns gegenseitig animieren, da haben wir den Mut, dass wir miteinander über was reden und nicht übereinander reden. Und jetzt kommt die Spielerei. Also wir haben es in der Hand, wie wir mit Fehlern umgehen. Also ich plädiere darauf, dass es ein neues Bewusstsein braucht, wie wir mit Fehlern umgehen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir nur so weiterkommen. Und wir kommen dann vielleicht nicht an das, was wir uns als perfektes Ziel gesteckt haben. Ich gehe davon aus, dass wir da noch viel, viel weiterkommen. Danke.
Vielen Dank, Claudia Nowak, für diese Einführung ins Thema. Jetzt liegt es an Ihnen, Damen und Herren, ob wir die Fehler vertiefen, vermeiden oder was auch immer. Bitte sehr. Wir brauchen ein Mikrofon. Wo ist denn da? Ist unser bezaubernder Assistent. Danke sehr. Bitte in der ersten Reihe. So.
Der Vortrag befasste sich mit der wirtschaftlichen Seite des Fehlers im Wesentlichen, aber die Dimension des Fehlers ist eine völlig andere aus meiner Sicht, aus der technisch-mathematisch-philosophischen Sicht. Ich vermisse ein bisschen in diesem Vortrag die Definition des Fehlers, die Fehlergrenzen, was ist überhaupt ein Fehler? Denn es zeigt sich in der Forschung, dass Fehler zu wahnsinnig guten Ergebnissen oft führen, denk an Penicillin und ähnliches, die aus einer Fehlerkultur oder einem Fehlverhalten der Person entstanden sind. Also ich meine, man muss den Fehler grundsätzlicher sehen als nur im wirtschaftlichen Zusammenhang.
Auf jeden Fall. Ich habe mich leider für 30 Minuten entscheiden müssen und das war schon für mich eine große Herausforderung.
Denn was ist
das
ein
Thema
Fehler?
Fehler als Grundlage für Innovationen, für neue Ideen. Ja, das Fehler ist laut Definition ein Abweichen einer Norm,
richtig.
Abweichen eines Standards.
Richtig, der aber von der Gesellschaft definiert ist. Und das muss ja gar nicht ein Fehler sein.
Überhaupt nicht.
Also das wollte ich ein bisschen an den Punkt bringen, über die Fehlerkultur. Was ist ein Fehler? Das muss man sich selber oft bewusst machen, wenn man angekreidet wird und vielleicht gar kein Fehlverhalten dahinter liegt, sondern eben, das haben Sie am Punkt eingeflechtet, eine Innovation daraus entsteht.
Das möchte ich. Ja, nein, vielen Dank für den Input, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Für mich war das einfach im Ars Electronica Festival schon so präsent, das Thema, dass man dachte, ich bringe jetzt einfach einen anderen Aspekt noch zusätzlich hinein. Aber das Fehler als Basis für völlig neue Innovationen, sei es im Gesundheitsbereich oder Kreativbereich oder wo auch immer, oder Physik, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt.
Gut, okay, die nächste Wortmeldung bitte, nächste Frage.
Ja, liebe Claudia, erstmal danke für den anregenden Vortrag. Zwei kleine Anmerkungen und eine Frage. Also die erste Anmerkung, ich glaube nicht, dass die Industrie uns nur perfekte Produkte liefert, die unser Leben verbessern, sondern dass viele Produkte geliefert werden, die wir eigentlich gar nicht brauchen.
Ja,
mal abgesehen von der geplanten Obsoleszenz, dass also der Fehler eingebaut ist in den Produkten. Das ist eine. Das andere, Genghis Khan und seine Helden waren ja bitte auch erbarmungslose Killer.
Nein, mir ist gar nicht um die Herausarbeiten, dass man die Angst aus dem System kriegt.
Ja, okay.
Der Aspekt,
damit aber
natürlich
die Frage,
will ich auf keinen Fall irgendwelche Kinder verherrlichen.
Die Frage, die mich beschäftigt, wir haben ja schon mal darüber geredet, wie beurteilst du aus deiner Perspektive einer konstruktiven und sinnvollen Fehlerkultur den Fehler in unserem Schul- und Bildungssystem? Das ist nämlich für mich eine Schlüsselfrage.
Also auf jeden Fall, da traue ich mir sagen, was für mich ein eindeutiger Fehler ist, jetzt, was gerade im Bildungssystem passiert und sei es jetzt wieder Noten sagen wir mal so, Noten in einer Volksschule, ein Fokus auf Fehler, also da bin ich jetzt selber gerade von meinem eigenen Schultrauma und wenn ich jetzt meine Kinder erlebe und erlebe, wie das jetzt wieder dieser Prozess in ein Schulsystem einzubringen, wo der Fokus auf den Fehler ist und die Anzahl der Fehler eine Note bestimmt und nicht die Anzahl an Potenzial und der Fokus auf die Potenzialentfaltung, der Fokus auf das eben zum Thema, was ist das Abweichen einer Norm. Da definieren wir auf einen Punkt, aber in Wahrheit ist das ganze Potenzial so riesengroß und dann quasi messe ich es an einer Norm. Natürlich ist das ein Wahnsinn. Also ich finde das hochgradigen Killer für die Kreativität und vor allem für die Zukunft in einer komplexen Welt so wichtig ist, ist ein integratives Denken von vielen Facetten, Blickwinkeln und nicht dieses, ich habe jetzt beim Test die richtigen Hackerl gemacht, um irgendein standardisiertes Prüfungssystem zu befriedigen, so geht es einmal. Also irre, finde ich ganz, ganz schlimm und bedenklich.
Massage im Turnunterricht, ein Thema?
Guter Punkt. Nein, ich muss das jetzt wirklich nochmal klarstellen. Ich finde es so spannend, dass man dem Aspekt, dass man sich den eigenen Ängsten stellt und den eigenen negativen Bildern, das finde ich so wichtig, weil wir sind so schnell in Urteilen und wir sind so schnell immer schauen, was machen die anderen falsch. Und dass wir bei uns selber anfangen. Und ich will niemanden unterstellen, dass er jetzt dieses Fingerpointing, die anderen sind schuld. Oder ich glaube, dass es wirklich in uns diese Angst steckt, dass wir dabei ertappt werden, dass wir was verbockt haben. Und aus dem heraus entsteht ja diese Vorwurfskultur. Und diese natürlich ein bisschen paradoxe Anekdote mit dem Genghis Khan war für mich einfach, wie irre ist das, wie viel Fokus die auf das richten, dass diese Angst rausbringen, dass diese negativen Bilder rausbringen und einen Mut entwickeln. Und diesen Mut brauchen unsere Kinder in den Schulen, dass sie sich trauen, ihr kreatives Potenzial zu entfalten, obwohl es nur an ihren Fehlern gemessen werden oder vorwiegend an ihren Fehlern gemessen werden. Und diesen Mut brauchen wir aber auch, wenn wir in einer, sei es wirtschaftlichen Abteilung, sei es in irgendwelchen kreativen Prozessen, sonst irgendwo, wenn wir in einem gesellschaftlichen Miteinander sind, wo Fehler passieren, diesen Mut, dass wir zu dem stehen. Und natürlich gibt es viele Beispiele für geniale Erfindungen. Ich meine, da gibt es eine ewige Liste, das ist mir schon klar. Nur, das sind immer so punktuelle Spitzen von einem Eisberg. Es gehen ja ganz viele geniale Ideen verloren, weil wir uns nicht trauen, dass wir über Fehler offen reden. Weil wir nicht die Atmosphäre und die Unternehmenskultur oder Gesellschaftskultur haben, wo man das adressieren darf, wo man sich auch mit Verletzlichkeiten zeigen darf, mit Unsicherheiten in Prozessen, weil sonst wäre Penicillin ja nicht erfunden. Also da war ja genau diese Atmosphäre da, dass man sagt, okay, das ist jetzt.
Okay, aber bitte, die Dame der Zweiten.
Würde nicht sehr viel wegfallen, wenn man zum Beispiel aufhört zu bewerten. Wenn die Bewertung wegfällt, dann fallen ja auch dementsprechend viel Fehler in den Sand. Mhm. Weil ich glaube, an dem liegt auch sehr viel, dass immer alles bewertet wird. Mhm. Wenn man es jetzt anders sehen kann und nicht bewertet, sondern dass jeder auch irgendwo ein Anderssein hat, dann glaube ich, ist man schon weit weniger fehlerhaft.
Das wäre schön.
Das ist die Toleranz und auch das, dass man es nicht bewerten kann, weil jeder ein Individuum ist, der einfach das von einer anderen Seite sieht. Und wenn man da ein bisschen mitschaut oder das anders sehen kann oder den anders sehen kann, so wie er eben ist, dann fällt die Bewertung ja schon ganz anders aus, finde ich. Mhm. Und man wird halt einfach bewertet. Die Schüler genauso. Jeder Schüler kommt zu seiner Note aus irgendwelchen Gründen, die der Lehrer vielleicht so sieht. Mhm. Aber das Kind kommt zu dieser Note vielleicht aus ganz einem anderen Grund. Mhm. Und da tut es mir oft schon sehr leid, dass die Bewertung so viel kaputt machen kann. Bis dazu.
Total. Also, dazu Entschuldigung, Sie kommen gleich dran, noch dem Herrn da.
Ja. Diesbezüglich finde ich es ganz spannend, weil der Unterschied zwischen Risiko und Chance ist auch nur eine Bewertung im Kopf. In Wahrheit ist, sprechen wir von Risiken oder sprechen wir von Chancen? Das ist nur der Wert im Kopf, den wir der ganzen gleichen Situation eigentlich geben.
Ich denke, man braucht schon ein bisschen ein Bewertungsschema, nicht? Wenn wir gesprochen haben von dem Zugeben, Fehler zugeben. Nicht? Bei uns hat es früher geheißen, wenn du zur Polizei zitiert wirst, nicht? Dann war da der klare Satz, sagst du ja, bleibst du da, sagst du nein, gehst du heim. Mhm. Und das ist Bewertungsschema da. Nicht? Aber das nur eine grobe Richtlinie, nicht? Bitte.
Ja, für mich haben sich zwei Punkte noch aufgezeigt. Der eine Punkt ist, persönlicher Umgang mit Fehlervermeidung. Und da denke ich, dass die Bandbreite extrem groß. Das eine, auf der einen Seite sehe ich zum Beispiel, wenn man in einer geschützten Werkstätte sitzt und ohne zu politisieren, aber es ist immer Stichwort Aktenaffäre. Da ist dann einfach niemand zuständig, niemand war schuld. Mhm. Der persönliche Umgang mit Fehlern. Auf der anderen Seite denke ich mir, jemand, der in ein Kriegsgebiet, in einem Minenfeld Minen entsorgt, der wird sehr wohl darauf achten, nicht einen Fehler zu machen. Punkt 1. Ja. Punkt 2. Wie gehe ich selber, wenn mir ein Fehler passiert, damit um? Glaube ich, dass das sehr stark auch mit einem Selbstwertgefühl zu tun hat. Mhm. Jemand, der vielleicht nicht so ein großes Selbstwertgefühl hat, wird zu zittern anfangen oder sich große Selbstvorwürfe machen. Und der andere, der einfach dann über den Dingen ein bisschen steht, weil was kann ihm noch Schlimmeres passieren? Er lebt ja weiter.
Und genau im Hinblick auf diesen Selbstwert finde ich eben diese Selbstreflexion so einen wichtigen Aspekt und dass man eine Vertrauenskultur kreiert. Und das fängt für mich, wo eben die Basis für Selbstwert ist, in einer Familie an. Also für mich ist eine Familienkultur quasi nichts anderes als eine Unternehmenskultur. Wie schaffe ich diese Vertrauenskultur? Und zu dem Aspekt mit dem Minenfeld, ja, und der Aspekt mit dem Minenfeld, das finde ich insofern ganz spannend, weil ich viele Interviews geführt habe mit Einsatzorganisationen, also wo es wirklich um Leben und Tod geht. Und die haben oft die transparenteste Fehlerkultur. Also wenn ich in ein Flugzeug einsteige, will ich auch nicht, jetzt reden wir alle offen über Fehler, ich will, dass ich da sicher wieder lande und wieder sicher aus dem Flugzeug aussteige. Und zum Beispiel die Flieger beim Bundesheer oder nach Einsätzen bei der Feuerwehr, die haben irrsinnige Debriefings und wo sie die kleinsten Fehler, wo es hätte man den Buben nur retten können, die Wasserzufuhr hätte man früher braucht. Also das geht, ist ja eine psychologische Aufarbeitung natürlich von einer irrsinnigen emotionalen Stresssituation, aber die dort, wo es um Leben und Tod geht, haben die irrsinnige, eine richtig institutionalisierte Debriefing-Situation nach Einsätzen und ich finde, das ist was, was uns einfach in der Unternehmenswelt total fehlt. Also offiziell ist natürlich noch im Projektmanagement gibt es dieses, man redet über die Fehler, aber das macht ja niemand.
Liegt es vielleicht daran? Acht liegt vielleicht daran, dass in Unternehmen wenig über Fehler und Fehlerkultur, eine geänderte Fehlerkultur gesprochen wird, weil es teuer ist? Weil es was kostet?
Das kann sicher ein Aspekt sein. Ich glaube, und es bremst vor allem. Und es steht, einer der Gefahren sehe ich ja vor allem in diesen Management by Objectives, wenn man in diesen Dienst, in Verträgen diese Ziele hat, man muss diese fixen Ziele erreichen. Es ist ja so, dass Abteilungsleiter, Führungskräfte, die haben ja einen immensen Druck, Sachen zu erreichen. Wenn ich so unter Druck stehe, na klar, schaue ich, dass ich das irgendwie vom kleinen Missgeschicke vom Schreibtisch wische und größere Geschichten kennen wir ja, entwickelt man immer irgendwelche Strategien, dass man das irgendwie den Deckel drauf hält. Genau.
Ja gut, jetzt können wir vielleicht noch weiter reden über das Thema. Bitte, Sie sind da.
Ja, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Da wollte ich vorher anknüpfen, nämlich ist das Bildungssystem mit dem ganzen Bewerten, ja, ist dieses Bildungssystem aufgebaut auf militärische Strukturen. Und diese militärischen Strukturen führen ja auch wiederum in diese Bewertung hinein. Ja.
Da haben wir den Experten da hinten sitzen, Thomas Morst, zum Thema Bildungssystem und wie das entstanden ist und Kritik daran. Mir kommt es teilweise auch so vor. Vielleicht jetzt nicht Militär per se, aber einfach ich glaube, es ist ein gewisses Mindset einer gewissen Obrigkeitshörigkeit, dass es gibt eine höhere Instanz, die weiß, wie es richtig ist, sei es jetzt ein Standard, sei es jetzt ein Lehrer, sei es jetzt Zentralmatura, wo die und die Punktezahl erreicht werden muss, und dann wird man an dieser geschaffenen Obrigkeit gemessen. Und deswegen ist es problematisch, weil somit hast du nicht den Fokus auf das Potenzial von einem individuellen Kind, sondern nur, ob es dem Standard entspricht.
Und was mir da zu diesem Thema, dieses Polarisieren noch einfällt, das ist also ein Thema, wo ich immer die Gegensätze suche, um darüber nachzudenken, was sind die Gegenteile von Angst, ja? Und ich bin irgendwie drauf gekommen, irgendwo, dass es die Liebe ist. Mhm. Ja? Und dieses schöne Beispiel mit Dunkelheit und Licht. Ja? Dunkelheit ist der Ist-Zustand, wenn ich eine Schuhschachtel nehme und ich mache sie dunkel, dann ist es absolut dunkel. Und also kann ich alles, was ich hinzufüge, ist Licht. Also ist Dunkelheit nur die Abwesenheit von Licht und nicht das Gegenteil. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, dass Angst nur die Abwesenheit von Liebe ist, dann kommt man dem Ding näher, wo diese Angst herkommt. Mhm. Ja. Nämlich die Liebe auch zuzulassen, auch nur das Wort Angst, was steckt denn in Angst überall drinnen? Hass, Geiz, Gier, Neid, Missgunst, ja. Diese Begrifflichkeiten. Und in der Liebe, Fürsorge, Miteinander, Zuversicht. Ja. Und wenn man das fühlt mit Empathie, mit Achtsamkeit, mhm. Sich selbst kontrolliert, warum reagiere ich jetzt so? Ja? Wo habe ich diesen Glaubenssatz vielleicht in meinem Unterbewusstsein einmal abgespeichert? Ja? Ich glaube, dass uns das ganz stark hilft. Mhm. Und diese Selbstverurteilung mit uns selbst ist, wie Sie auch erwähnt haben. Mhm. Danke.
Ja. Love is the drug and you need to score, nicht? Wie ein berühmter Philosoph gesagt hat. Roxy Music, glaube ich, der Kasten, oder? Bitte. Bitte sehr.
Danke. Zuerst aber, ich möchte eine Lanze für die Bewertung brechen. Ich glaube, dass wir Bewertung brauchen, beziehungsweise auch immer total akzeptieren. Schauen Sie einmal in verschiedene Sportarten, Tanzen oder wie auch immer, da sitzen 10 Schiedsrichter, die bewerten. Und die bewerten noch völlig für den Laien perversen Sachen, ob der den linken Daumen gestreckt hat oder nicht gestreckt hat und. Aber trotz alledem sind es Kriterien und wir brauchen Kriterien. Daher glaube ich, ist die Aussage, dass wir ohne Bewertung auskommen, nicht richtig. Zweite Sache, ich glaube, wir bleiben immer beim Fehler stehen. Oh, jetzt habe ich 7 Fehler gemacht, jetzt habe ich 1/4, vergiss es. Na, das nächste Mal wird es hoffentlich wieder besser werden. Ich glaube, was wir mehr brauchen, ist, dass wir es im Kollektiv machen. Folgendes Beispiel, ich habe mit einer japanischen Firma zusammengearbeitet und da hat es wöchentlich einen Tagesordnungspunkt gegeben, der geheißen hat, der Fehler der Woche. Ja, und also erste Mal, ich habe mich hingestellt und gesagt, nein, also ich habe die Briefmarke verkehrt draufgepickt oder irgendwas. Die Japaner sind sofort, das ist überhaupt kein Fehler, jetzt muss ich sagen, was ich für einen Fehler gemacht habe. Und es hat da wirklich einen Wettbewerb gegeben, wer den größten Fehler gemacht hat. Aber aus dem hat man schon gelernt und so das ganze Kollektiv hat daraus gelernt. Also ich glaube, dass das an und für sich schon ein Ansatz ist. Typischerweise kommt dann natürlich wieder aus der japanischen Gegend, weil die wesentlich mehr in Kollektiv denken wie bei uns. Wir sind Individualisten und der Individualist, was gefällt, ist dem Fehler unter den Tisch fallen.
Dahinter ist bitte die Dame dahinter. Okay, bitte sehr.
Ich glaube, es passt da ganz kurz zum Thema. Die narrative Psychologie besagt ja, dass wir Geschichten erleben und uns dann 15 Jahre später die Geschichte ganz anders erzählen, als sie tatsächlich war. Wahrscheinlich auch deshalb, weil man es dann besser verkraften und verarbeiten kann. Wie sieht es jetzt von Ihrer Seite her aus, wenn Sie jetzt unter Anführungszeichen an Fehler denken? Ist es etwas zum Überleben? Brauchen wir die narrative Psychologie zum Überleben, um unsere Fehler sozusagen mit der Zeit immer mehr zu verwischen und die Geschichte dann anders zu erzählen? Es passiert ja nicht nur mit Einzelnen, es passiert ja auch mit der Gesellschaft.
jetzt muss ich aber zuerst die Frage verstehen. Die narrative Psychologie, also was ich da jetzt raushöre, es ging für mich nach einem psychologischen Mechanismus des Selbstschutzes, oder? Dass ich
das verarbeite, den Fehler schön reden im Laufe der Zeit.
Und halte es, ertrage es im Nachhinein besser, wenn ich mir das so und so bildlich narrativ zurechtrücke.
Ja, man macht es ja nicht einmal unbedingt um jeden Preis bewusst, dass man sich selbst anlügt, sondern man verwischt sie ein bisschen, um besser damit leben zu können. Das ist ja ein natürlicher Reflex von uns.
Darf ich damit Helmut Gansterer antworten, der so Bücher geschrieben hat über Benimm und so weiter, nicht? Darf man per E-Mail kondolieren etc., der hat gesagt, der Mann von Welt erzählt nicht über seine Erfolge an der Bar, sondern höchst unterhaltsam über sein Scheitern. Ja? Mhm. Das hört man nämlich lieber als irgendwelche tollen Erfolgsmeldungen.
Okay. Aber ich glaube, Sie wollten jetzt noch weiter hinaus.
Ich bin noch nicht ganz glücklich, weil Sie beschäftigen sich intensiv mit Fehlern und mich würde jetzt in diesem Zusammenhang interessieren, ist es etwas, was wir uns eingebaut haben zum Überleben, diese narrative Psychologie? Was ist jetzt von Ihrer Seite her?
Also, das ist jetzt für mich so ein bisschen auch die Brücke da. Für mich ist nämlich zum Beispiel Angst jetzt nicht nur negativ besetzt, ich sehe Angst als ein Schutzmechanismus. Und das ist ganz Wichtiges. Ohne der Angst gäbe uns es jetzt nicht mehr. Und das eine ist quasi die Angst, der Schutzimpuls nach vorne. Und die narrative Psychologie wirkt für mich jetzt als der Schutzimpuls retrospektiv. Und in der Mitte stehen wir gerade. Und wenn Sie jetzt ansprechen, als Gesellschaft, wie geht man mit einer Vergangenheit um? Wie sind wir mit dem umgegangen, was bis 1945 passiert ist? Also ich glaube, man geht natürlich, man baut ja als Gesellschaft sicher auch Bilder auf und schambesetzt, angstbehaftet, traumatisiert.
Man braucht bis 1983 oder
86,
also Waldheim und diese Branitzky-Aussage der Mitschuld. Also wir haben da auch lange
etwas. Wahrscheinlich ist es ein Schutzmechanismus einer Gesellschaft. Über was spricht man, über was spricht man nicht?
Mir gefällt es gut, dass Sie sagen, dass der Einzelne, wenn er das erlebt hat und eine gewisse Zeit vergangen ist, dann rückblickend, dass es ein Schutzmechanismus rückblickend ist. Das gefällt mir gut, danke.
Ach, wenn man sich an das alles erinnern müsste, jeden Tag, was man versaubeutelt hat, das ist ja erschütternd. So, bitte.
Ja, ich habe zwei Inputs, die ich geben will und ein Paradoxum, wo ich Sie was fragen möchte. Das eine ist, Sie haben es am Anfang auch gesagt, Irren ist menschlich und ich finde, so menschlich einen Fehler zu machen, ist extrem akzeptiert in unserer Gesellschaft. Für mich gefühlt, dass wir vielleicht auch Sehnsucht haben, versagen zu dürfen und einen Fehler machen zu dürfen und so das Gegenüber akzeptiert ist. Das finde ich auch im Unternehmen, wenn man wenn wir alle so im Sesselkreis sitzen und wir diskutieren, wie gehen wir denn mit Fehlern um, sind wir extrem tolerant. Mhm. Wenn ich jetzt beim Unternehmen bleibe und ich arbeite in einem großen Unternehmen und wir sprechen dann über so die Fehlerhäufigkeit von unseren Produkten, dann wird sehr schnell erklärt, dass Fehler sehr viel Geld kosten. Und wenn man Fehler nicht am selben Tag erkennen, sondern vielleicht am Montag einen Fehler machen und am Freitag draufkommen, und es ist nur eine Zeile in einer Software, dann kostet uns das 300.000 Euro und dann sind wir nicht mehr so tolerant mit einem Fehler, sondern Kunden erwarten etwas und dann kostet es Geld und dann hat es vielleicht auch mit Anwälten zu tun, die dann sagen, jetzt will ich das zurück. Also diese individuelle Fehlerakzeptanz spiegelt sich in der Gesellschaft bei Unternehmen, finde ich, nicht wieder. Mhm. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht eh gut so. Eine Sache wollte ich noch einbringen. Ich habe ein bisschen ein Paradoxum. Ich habe zwei Kinder. Der Bub ist 14 und das Mädchen ist 17. Sind beide in derselben Erziehung aufgewachsen und sind sehr unterschiedlich. Und die Tochter kann mit Fehlern insofern gut umgehen, dass sie den nur einmal macht und dann sehr perfekt ist und sehr selbstdiszipliniert ist. Und der 14-jährige Sohn kann mit Fehlern so gut umgehen, dass er sagt, schilt euch ab, dann ist immer halt ein Fehler passiert, dann fahren wir halt nicht dorthin. Ich habe das übersehen. Der ist sehr fehlertolerant, wo andere dann dadurch leiden, obwohl ich beide Kinder merke, die kommen aus demselben Umfeld. Darum gibt es eine Historie, warum sich jemand wie entwickelt. Das hat ja nichts mit Geschlecht zu tun, wahrscheinlich auch nicht, oder hoffentlich nicht mit Alter. Woran würden Sie erkennen, wie sich ein Mensch entwickelt für seine Selbstakzeptanz der Fehler?
Puh.
Also zur Beruhigung des Erziehungsberechtigten sei gesagt, dass Sie nicht hundertprozentig Einfluss haben auf die Entwicklung Ihrer Kinder. Sehe ich bei den meinen. Wir haben es ja schon einmal verloren.
Ja, also ich glaube, so wie alles andere, die Persönlichkeitsfrage, wie viel geben wir den Kindern mit, wie viel nehmen sie von woanders mit, was genetisch versus Prägung von außen. Es gibt interessante Studien zum Thema Männchen, Weibchen, sage ich jetzt einmal. Frauen werden, die Studie war konkret, wo es darum gegangen ist, über Programmierer in den USA, dass ganz wenig Frauen gibt, die als Programmiererinnen arbeiten. Und wie man da reingeforscht hat, was der Grund ist, dass fürs Programmieren braucht man ja ganz viel auch dieses Trial and Error und dieses Mut, was probieren, was geht, funktioniert, funktioniert nicht. Und Mädchen, Frauen haben da irrsinnige Panik davor, dass was nicht funktioniert. Gesellschaft prägt die Mädchen sehr stark auf Perfektion und prägt Buben sehr stark auf Mut. Da wären wir wieder beim Genghis Khan.
Da können wir sehr froh sein, dass Frauen die erste Mondlandung gerechnet haben, nicht?
Guter
Punkt. Da gibt es einen Film, der letztes Jahr in die Kinos gekommen ist. Ne? Also die nur vor den Taschenrechnern, die haben das ja wirklich in den Kopf sozusagen gerechnet und die perfekte Frau hat das sozusagen ermöglicht. Man darf sich gar nicht vorstellen, Männer hätten das gerechnet. Weil man über Florida gar nicht rauskommen soll. Okay, es gibt eine Frage dort, bitte.
Es ist eigentlich gar keine so eine Frage, als mehr jetzt nur Fortsetzung der Bewertungsdiskussion, glaube ich. Also ich bin auch eigentlich überzeugt davon, dass wir Bewertungen brauchen, weil hätten wir sie nicht, haben wir im Bildungssystem, glaube ich, irgendwann zum Beispiel das Ergebnis, dass wir zwei Kinder haben, die vielleicht wunderbare Geschichten erzählen können, aber trotzdem nicht zusammenhängend schreiben oder lesen. Das heißt, irgendwo muss ich schon Kriterien festmachen, okay, was ist so der Mindeststandard, den jede Person in gewissen Bereichen drauf haben sollte. Ich glaube, das, wo es dann fehlt, und da bin ich wiederum bei Ihnen, ist, dass man auf der anderen Seite sich nicht die Zeit nimmt, das Positive daran herauszuarbeiten oder eben die Chance zu sehen, okay, ich habe jetzt da eine Bewertung von, das war jetzt befriedigendes Ergebnis auf einer Schularbeit. Woran liegt es? Was können wir besser machen? Was kannst du besser machen und was kann ich vielleicht auch als Lehrkraft besser machen? Ja? Und dasselbe lässt sich meiner Meinung nach auch ins Unternehmen übertragen. Es ist einfach, wie eh schon angesprochen, weil Fehler teuer sind, halt leichter zu sagen, okay, da habe ich meinen Schuldigen, den haue ich jetzt raus, dann findet man eine Lösung für das Problem. Nur meistens findet man dann die Lösung für das Problem gar nicht. Eventuell wäre nämlich derjenige, der den Fehler gemacht hat, eigentlich die beste Person, um herauszufinden, was man jetzt besser machen könnte. Aber der Einfachheit halber hat man sich der Person schon entledigt. Ja. Also insofern, ich finde einfach, es braucht das Zusammenspiel aus Bewertung, Kritik und dann Positivem. Das braucht beides. Man kann, also weder das eine Extrem noch das andere wird was bringen. Und Entschuldigung, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Entschuldigung, das habe ich gerade vergessen. Damit zusammenhängend, ich lese gerade ein Buch von Jordan Peterson, das neue Buch. Ich weiß nicht, ob jemand das schon kennt oder Jordan Peterson überhaupt kennt. Ich bin noch nicht sehr weit darin. Vielleicht würde ich die Antwort auch schon kennen, wenn ich es gelesen hätte, komplett. Der vertritt zusammengefasst die Theorie, dass er jetzt nicht für sehr kollektives Denken ist und auch nicht für vollständigen Individualismus, sondern für einen Individualismus, wo der Einzelne extreme Verantwortung hat, sein Leben in die Hand zu nehmen und bestmöglich zu leben, zum Besten des Kollektivs. Und das finde ich gerade total spannend. Und da frage ich mich, in dem Zusammenhang eben bei der Fehlerkultur, auf der einen Seite kann ich jetzt anfangen, meine Fehler offen einzugestehen und bei anderen offen darüber reden zu wollen. Wenn die anderen nicht mitmachen, dann bin ich irgendwo ja, alleine auf weiter Flur. Wie können wir das lösen? Haben Sie da eine Idee?
Also ich glaube, diese... Ich habe nicht gewusst, dass ich da so Orakelfunktion auch haben soll.
Kepler-Salon müssen Sie mit allem rechnen. Ja, das ist
also, jetzt muss ich also ein bisschen einfach weiter laut denken. Den einen Aspekt finde ich ganz spannend, nämlich auch die Mischung, das war jetzt so ein bisschen für mich die Reise, Individualismus, USA, Japan, Kollektiv und in der Mitte hoffentlich die Selbstverantwortung. Und was mir da ganz wichtig ist, ist eben diese Verantwortung auch wirklich zu übernehmen. Die Gefahr ist ja dann immer, dass man in die Opferrolle fällt und kippt und man wird ja wohl noch Fehler machen dürfen. Na, wir wollen ja eigentlich Fehler, natürlich zum gewissen Grad gewisse Fehlerkern vermieden. Thema Minenfeld, Thema Sicherheit.
Wie haben Sie gesagt, lautet das Wort in Japan für diese Fehler?
Pokayoke.
Pokayoke. Und die haben ja ein Wort für Tod durch Arbeit, nicht? Karoshi, oder heißt das? Also, es gibt da schon einen sehr hohen Druck durch diese gemeinschaftliche Denke, die man dort hat, ja, wo man von der Volksgemeinschaft nicht weit weg ist. Ich meine, die Achse Berlin-Tokio hat es auch nicht zufällig gegeben. Nicht? Also, aber Exkurs Ende, bitte.
Okay, der Vortrag war unglaublich spannend, eine Diskussion dazu. Ich habe nur fallen ganz viele Sachen fallen da ein, aber eine Sache. Ist es so, dass man die Fehler auch nach den möglichen Konsequenzen sozusagen nicht beurteilen, weil jeder kann Fehler machen, als Individuum oder als Organisation, sondern dass man die Fehler nach den möglichen Konsequenzen einteilen kann? Begonnen, weiß ich nicht, als Individuum in der Evolution habe ich einen Fehler gemacht, bin ich tot, habe ich keine Nachkommen mehr, ist so. Das ist sozusagen eine relativ harte Sache. Ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, durch eine Mutation so geschädigt zu sein, dass ich mich nicht vermehren kann. Es gibt natürlich da auch die Möglichkeit einer so einer glücklichen Mutation und das Ganze geht in eine super Richtung und wir sind halt dann, weiß ich nicht, Vielzeller statt Einzeller. Ja. Das Gleiche im Hinblick auf gesellschaftliche Szenarien. Ich bin recht froh, dass es im Atomkraftwerk zum Beispiel sehr strikte Kontrollen gibt. Ich bin sehr froh, dass der Prozess zur Herstellung und Vertreibung, also Vertrieb von Medikamenten sehr stark kontrolliert ist. Die Individuen da drin werden auch Fehler machen, das ist schon klar. Ja. Ein Unternehmen ist vielleicht ein bisschen anders. Ein Unternehmen ist doch ein soziales Konstrukt. Das kann im Endeffekt kaputt gehen finanziell, mit natürlich Konsequenzen für die Leute, die darin arbeiten. Das heißt, für die Leute im Unternehmen ist es sehr wohl essentiell, keinen Fehler zu machen, weil die sind in ihrer Existenz bedroht, wenn sie rausfallen. Das Unternehmen selbst vermutlich nicht wirklich, ja, oder halt nur bei sehr krassen Fehlern und selbst dann vielleicht nicht. Ja. was würden Sie dazu sagen?
Also es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass jetzt Fehler in irgendeiner Form verherrlicht werden. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen dieses Thema, weil das jetzt ja gerade so hip ist, über Scheitern zu sprechen. Gerade in so einem High-Risk-Environment ist es umso wichtiger, Transparenz für Fehleranfälligkeit zu etablieren, um diese Fehler eben zu vermeiden, bestmöglich zu vermeiden. Also es gibt natürlich Kategorien und Einordnungen von Fehlern, entweder nach dem Potenzial der wie hoch das Grad ist, dass man der hoch der Grad der möglichen den Fehler im Nachhinein wieder gut machen kann und nach der Größe der Konsequenzen. Natürlich Atomkraft etc. bis dafür in jeder Sparte beim High Risk. Und gerade dort haben die einfach eine irrsinnige Fehlertransparenz, aber eben um Fehler zu vermeiden. Und um nämlich die sicherste Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, ist die, dass man jemanden sagt, du darfst keinen Fehler machen. Und das ist genau das Gefährliche in ganz vielen Kulturen. Gerade wenn ich in einem Atomkraftwerk wieder reingehe und sage, ich darf keinen Fehler machen. Starre Fehlervermeidung. Das ist, um 9 am Vormittag werde ich schon den ersten Fehler gemacht haben. Und diese Kultur, dass ich eben nicht diese Angst in mir habe, ermöglicht ja erst, dass ich mein bestes Potenzial lebe. Und dass ich eben wahrscheinlich genau dann keinen Fehler mache.
Tja, dann noch eine Frage und dann wechselt das Mikrofon.
Ich würde gerne noch ein Statement abgeben zur Notwendigkeit von Bewertungen, weil ich jetzt schon ein paar Plädoyers für Bewertung gehört habe. Kinder lernen permanent von Beginn an und liebend gern, ohne abhängig davon zu sein, ob sie bewertet werden oder nicht. Und es gibt sogar, also die Experten empfehlen sogar, dass man Kinder nicht so sehr lobt, weil es Studien gezeigt haben, dass Kinder, sobald sie zu sehr gelobt werden für eine Tätigkeit, die Lust verlieren an dieser Tätigkeit. Mhm. Und wenn sie es um des Tuns willen tun, bleibt die Motivation zu der Tätigkeit. Mhm. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass sobald das Zeitalter der Bewertung in der Schule einsetzt, die Lust am Lernen rapide abnimmt. Das können wir alle bei den Kindern beobachten.
Danke sehr. Old Austrian Saying ist ja, nichts gesagt, das klopft nur, ne? Ja, bitte.
Frau Nowak, ich muss sagen, ich bin heute wegen Ihnen gekommen und schau mir das Statement zu Fehler und sprich darüber. Ich muss jetzt ehrlich sagen, mir geht ein bisschen das Menschliche ab. Und was ist Ihre Erfahrung mit Fehler? Und was war der vermeintlich größte Fehler?
Also da kann ich viele aufzählen, das wird aber jetzt noch länger dauern. Den menschlichen Aspekt habe ich eigentlich versucht, genau über diese Emotion Angst und Scham herauszukitzeln, eben nicht dieser Aspekt als Basis für ganz viele tolle Erfindungen, sondern diese Seite, die eben diese Schattenseite, oder wie ich da gehört habe, diese dunkle Seite, die uns Angst macht. Wenn ich jetzt sage, wie jeder andere unzählige Fehler in meinem Leben gemacht. Das Hauptthema ist ein Umgang und der eigene Maßstab oder das eigene Suchen nach Perfektion und dieses Abgleichen immer mit mit der vermeintlichen besseren Version seiner selbst. Und im Kopf zu haben, das konnte ich erreichen, so gut konnte ich sein. Und dann immer dieser strenge Richter mit sich selbst sein, wenn man es nicht erreicht. Und das ist das, was mir bei Brené Brown einfach persönlich so irrsinnig berührt hat. Also mit Gänsehaut beim ersten Mal diesen TED Talk, die Kraft der Verletzlichkeit zu sehen, ist dieses Statement, dass wir nicht warten müssen, dass wir irgendwann perfekt genug sind, um das und das zu machen. Gerade in der Juristerei, da ist so viel um das gegangen, dass man immer alles richtig macht. Ich habe mich so gefürchtet vor meinen Chefs. Ich bin teilweise zitternd in diese Besprechungsräume gegangen, wenn ich mit irgendwelchen hochtrabenden Wirtschaftsmenschen da, die alle so ernst gewirkt haben und so, und ich habe mich gefürchtet vor denen. Und habe das Gefühl, ich muss mich irgendwie verstecken und ich muss irgendwas darstellen und immer das brave Kostümchen übergestülpt und war irgendwie in einer Uniform drinnen und war aber eben nicht Mensch. Und war damals auch ganz ehrlich, ich glaube, ich war nicht einmal wirklich gut in dem, was ich gemacht habe, weil ich immer so Angst davor gehabt habe, dass ich einen Fehler machen konnte, weil dieser Maßstab so groß war. Und in dieser... seitdem ich mich mit Verletzlichkeit, mit dem Zulassen von Fehleranfälligkeit beschäftige, erlaube ich mir selber viel mehr, dass ich mir Sachen traue. Vor 2-3 Jahren im Leben hätte ich nicht gesagt, hätte ich mir nie zugetraut, dass ich kurz nachdem ich nach Linz übersiedelt bin, da diesen hochgepriesenen Kepler-Salon wieder hersitze und meine Geschichte erzähle. Und jetzt denke ich mir einfach, ja, okay, diese... probieren und es wird nicht perfekt sein. Kurz bevor ich hergekommen bin, habe ich noch schon eine Zwetschgenknödel für meine Kinder gemacht. Und sie waren gut, sie sind aufgegessen worden.
Großer Freund von Zwetschgenknödel.
Aber ich hätte mich früher das nicht traut. Ich wäre schreberhaft den ganzen Tag daheim gesessen, hätte mich perfekt vorbereitet, dass ich auch keinen Fehler mache. Und jetzt sage ich mir, nein, ich bin ein Mensch, ich tue mein Bestes, weil, und das finde ich ganz spannend, die Brené Brown hat ein Zitat von Teddy Roosevelt, von dem US-Präsidenten, der an der Sorbonne 1910 oder 1911 irgendwas einen Vortrag gehalten hat, um junge Studenten zu motivieren. Und die Rede heißt The Man in the Arena und handelt davon, dass wir in Wahrheit immer auf der Zuschauertribüne sitzen von unserem Leben. Und die Menschen, die da unten in der Arena sind und die blutig sind und Sand und Blut verschmiert und kämpfen, das sind die wahren Helden, weil die versuchen es. Und die, die auf der Tribüne sitzen und runter zeigen und sagen, das hätte er so besser machen können, das hätte er so besser machen können, die sich aber nicht selber in die Arena trauen, weil sie Angst haben, dass sie es nicht gut genug können, da verpasst man irgendwie das Leben. Und für mich war dieser Umstieg sozusagen, es ist so, gehen wir einfach in die Arena, probieren wir es, spüren wir. Und manche Sachen funktionieren, manche Sachen gehen schief. Keine Ahnung, manches Mal halte ich einen Vortrag und vergiss völlig, dass ich das Grundthema mal definiere. Ja, Fehler, ich hätte Fehler definieren.
Ja, aber der größte Fehler war noch die Frage. Also der Boulevardjournalist in mir wird also schon mein, den größten nein, Fehler.
Mein größter Fehler, dass ich ganz lange an der Perfektion nachgelaufen bin. Und da, glaube ich, ist dieses Mann-Frau-Thema ganz stark. Und Männer werden dazu erzogen, mutig zu sein und tapfer zu sein und Sachen zu probieren. Und wir Frauen werden dazu erzogen, dass wir immer perfekt sein müssen.
Wo war dann? Wo war da?
Ja, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Ja.
Ich wollte nur noch was zur Bewertung sagen. Natürlich ist das eine freiwillige Sache, wenn ich mich halt an Wettbewerb stelle und mit der Bewertung aussetze, weil das ja dann für mich, wo stehe ich, wie geht's mir damit und so weiter. Da finde ich das auch total wichtig. Aber wenn ich halt in einer hilflosen Situation bin, dass ich eben in der Schule bin oder irgendwo anders und dann bewertet werde, dann geht es mir so, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben. Mhm. Diese Wahnsinnsangst, weil man auch autoritätsgestört ist und fremdbestimmt und nicht in der Eigenverantwortung ist. Mhm. Und ich glaube, da darf sich in der Gesellschaft noch sehr viel ändern. Mhm. Weil durch Fehler wird man, ja nicht, wird man schon eigenverantwortlich, wenn sie akzeptiert sind.
Mhm. Okay, dahinter die Dame, da hinten war noch, Sie haben sich früher gemeldet. Dann sind Sie gleich dran, gell? Bitte.
Ganz kurz nur, es wird so viel über Wirtschaft und Geschäft gesprochen. Für mich ist das Private auch sehr wichtig. Und für mich selber kann ich sagen, mir hat sehr geholfen. Ich war ein sehr perfektionistisch denkender Mensch. Wenn ich Fehler gemacht habe, das war furchtbar für mich. Dann habe ich ein Buch gelesen von Greg Braden, ein amerikanischer Psycholog, glaube ich. Und der hat geschrieben, wie wäre es, wenn wir statt Fehler Erfahrungen sagen. Mhm. Und das habe ich mir zu eigen gemacht. Und seitdem geht es mir mit meinen Fehlern unter Anführungszeichen viel besser und ich kann auch dazu stehen. Mhm. Also allein diese Umpolung, das wirkt Welten, wenn man das probiert. Das nur zum Privaten.
Ja. Sehr schön, danke sehr.
Ich glaube, hinter jedem Angstthema steht ein Wunsch, hat schon der Freud gesagt. Bei Versagensängsten und vor Angst vor Fehlern der Wunsch, dass man es gut macht. Und damit geht es immer um Beurteilung. Wer null Angst vor Fehlern hat, hat null Selbstkritik. Das sind die Maniker und die Narzissten in der Psychiatrie. Die zu Angst haben, dass darunter leiden, die haben eine Angststörung. Die mit gemachten Fehlern nicht umgehen können, haben eine Depression. Ich war über 30 Jahre im Wagen Jarek tätig als Psychologe und kann diese Leute unterscheiden.
Danke für die Definition einmal. Haben wir jetzt ein Raster?
Und eines ist auch schon klar, seit über 50 Jahren aus der Psychologie der Leistungsmotivation gibt es, wenn man vermeiden und Flucht weglässt, ob du jetzt ein Spiel machst oder ernsthafte Aufgabe angehst, nur zwei Möglichkeiten. Schauen, dass das gut geht oder zu schauen, dass es nicht schief geht. Der Heckhausen, ein Psychologe, Psychologie der Leistungsmotivation, hat schon in den 60er Jahren gesagt, Amerikaner haben es schon früher gesagt, Hoffnung auf Erfolg, Furcht vor Misserfolg. Ein bisschen formalisiert heißt Hoffnung auf Erfolg, Maximierung der Erfolgswahrscheinlichkeit. Furcht vor Misserfolg ist nicht vermeiden, weil dann greift man es gar nicht an, weil was ich nicht angegriffen habe, habe ich nicht falsch gemacht. Ist also Furcht vor Misserfolg, Minimierung des Restrisikos. Wir haben viele Ökonomen und Techniker gesagt, es kostet viel Geld, viel Zeit, viel Ressourcen, wenn man ein Restrisiko von 5% auf 2% reduzieren will. Richtig, genau. Also geht es darum zu schauen, Maximierung der Erfolgswahrscheinlichkeit. Wer sich konzentriert auf Minimierung des Restrisikos, der blockiert sich selber. Und daher ist aus meiner Sicht das Gegenteil von Angst, um zu Ihnen zu sagen, ich habe nichts gegen Liebe, das Gegenteil, Vertrauen, in der Psychologie heißt es Selbstwirksamkeit, oder Mut, sich trotzdem zu trauen, obwohl man sie fürchtet.
Ich möchte ein Plädoyer halten über die Verminderung des Restrisikos. Also für einen Kraftwerksbetreiber, glaube ich, sollten sich diese Auskommen durchaus schon auch lohnen. Nicht? Also, aber gut. Ja. Fragen? Noch?
Ist der menschliche Aspekt genügend abgedeckt?
Okay. Wolltest du noch was sagen? Vorhin. Ich habe gesagt, da. Zuerst da bitte. Danke.
Nachdem wir in einer Gesellschaft leben, die eigentlich nicht zulässt, dass man Fehler macht, würde ich sagen, macht die Menschheit gerade einen globalen Fehler. Aha. Und zwar kollektiv. Ja. Und wir unterschätzen zum Beispiel die Klimaänderung so weit, dass bitte das geht dann so weit, ob wir überleben oder nicht. Ja. Und über den wird meines Erachtens viel zu wenig geredet und getan. Es wird zwar noch jetzt ein bisschen mehr geredet und dringt allmählich ins Bewusstsein der Leute, aber die Handlungen, sie sind marginal, würde ich sagen.
Da finde ich das spannend, das Atom.
Zum einen noch, weil Sie Mut, wie bekämpft man Angst, jetzt ein bisschen polemisch oder sarkastisch gesagt, kollektiv heißt es, man braucht einen Sündenbock.
Ist das jetzt eine Frage oder?
Ja.
Also das ist ja so ein bisschen der Klassiker im Umgang mit Fehlern nach außen einer Organisation, einer Institution, dass man sofort einmal, irgendwer muss fix einmal zurücktreten. Und das sehe ich als riesige Gefahr, weil in Wahrheit ist es eine reine Symptombekämpfung und keine Ursachenbekämpfung. Im Endeffekt ist es, gibt jetzt nicht den einen Bösen. Es ist ein System. Und das System bringt diese eine Person dazu, dass die und die Handlung gesetzt hat. Aber da steht ein ganzes System dahinter. Wahrscheinlich ein Narrativ, wenn man narrative Psychologie, ein kollektives Narrativ. Und wenn jetzt der CEO zurücktritt, ändert sich nichts. Der andere wird wieder, der nächste wird genau der gleiche Typus sein. Und diesen Mut, dass man das System wirklich durchleuchtet und schaut, was ist der Systemfehler, das ist so heute für ganz, ganz wichtig. Und den größten kollektiven Fehler, den wir gerade machen, bin ich gespannt, wie wir uns dann in der narrativen Psychologie, wie die Dame gesagt hat, den rückwirkend schönreden, weil das werden wir nicht mehr kennen wahrscheinlich.
Ja, gibt es nichts mehr. Aber wie ist das jetzt umgelegt auf die Sozialdemokratie in Österreich? Der CEO ist jetzt weg und...
Aber ich befürchte, der Nächste steht so scharf schon mit dem Hufen, ja, befürchte ich.
Wendy Wagner, das wissen wir ja, die ist eh schon. Nein, du wurscht. Bitte. Ich hätte noch einen Beruf. Nee, warte, das kommt
ach so,
das
Mikrofon.
Bitte, so. Ich
hätte noch zu einem Berufsbild eine kurze pointierte Aussage. Es gibt einen Beruf, der macht keine Fehler. Und das sind die Künstler. Ich habe noch keinen Künstler gesehen, der Fehler macht. Mhm. Denn das, was er von sich gibt, ist Tatsache. Mehr ist nicht zu sagen.
Ja.
Ich wäre gern Künstlerin.
Nach hinten bitte. Kann man das nach hinten geben, das Mikrofon bitte? Danke sehr. Haben wir noch jemanden, der eine Frage stellen möchte oder einen Beitrag zu unserer Diskussion liefern? Sonst muss ich was sagen. Ja? Da ist jemand, schau.
Ich möchte dem letzten Statement ganz herbe widersprechen. Ich habe jetzt hinten nicht gesehen, von was gekommen ist, aber für mich ist Künstler sein eine andauernde Reihe von Scheitern, ausprobieren, wieder auf die Fressen fallen, aufstehen, was Neues probieren, vielleicht was lernen draus, meistens nicht. Man, es fällt einem was Neues ein, je nach Metier, aber das ist eigentlich eine lebenslange Reihe von Scheitern und Schande.
Gut. Sehr schön. Bitte, Ihre Replik?
Nein, da muss ich noch was dagegen reden.
Ja, dachte ich mir.
Bevor ich heimwärts ziehe. Das ist der wirtschaftliche Aspekt. Aber der Künstler an sich, was er von sich gibt, ist eine Tatsache, ist eine innere Emotion, die er nach außen zur Schau stellt. Und damit macht er keinen Fehler in seinem Beruf.
Er kann nur nicht verkaufen.
Kann nicht verkaufen. Das ist aber der wirtschaftliche Aspekt. Das hängt nicht mit der Kunst an sich zusammen. Das ist die Akzeptanz des Volkes. Aber die ist wieder ganz anders.
Und der Kunstmarkt, ne, das einzige Fehler, wie wir jetzt bei der Banksy-Versteigerung gesehen haben. Das geschredderte Bild von Banksy war ja ein unglaublich tolles Zitat, ne, zu sagen, der den ganzen Zirkus da aufgemischt hat, also Hut ab. Es ist für mich schon eine Frage, die noch unbeantwortet ist, wird man aus Fehlern klug, wie der Volksmund sagt?
Was bedeutet klug, ist die Frage. Wenn Fehler Erfahrungen sind, darf man sie wieder nicht bewerten. Eigentlich darf man sie nicht bewerten. Was ist klug? Erfahrungsreich, sagen wir mal so.
Wir wären erfahrungsreicher, aber auch nicht klüger, oder? Okay. Ja, Damen und Herren, sind wir klug genug für den heutigen Abend? Oder können wir nur ein paar Kleinigkeiten an der Bar besprechen? Wenn dem so ist, dann lade ich Sie ganz, ganz herzlich ein, sich draußen noch zu treffen und ein bisschen nachzuplaudern. Kurz noch, bevor wir auseinandergehen, zwei Hinweise. Montag, 15. Oktober 1930, hier Keplers Leben und Wirken in Linz. Erich Meyer ist hier, Ingenieur, Amateurastronom, Asteroidenentdecker. Und unser Hinweis aufs Programm ist auch immer dabei, liegt da hinten auf, können Sie auch im Internet nachlesen, www.keplersalon.at. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Hiersein. Danke, Frau Claudia Nowak. Ich glaube, es war kein Fehler, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Bisschen ein Fehler vielleicht, dass keine Zwetschgenknödel mitgenommen haben, aber das besprechen wir auch noch. Also, vielen herzlichen Dank an Sie, dass Sie hier zu uns gekommen sind und diskutiert haben. An der Bar geht's weiter. Danke, sehr schönen Abend.